Moin Moin, Seid. Und
Und
drehen. Na, wie geht's dir?
Action. Gut. Wieder eine interessante Woche oder mehrere interessante Wochen. Ja, und bei dir? Alles gut?
Ja, bei mir auch sehr gut.
Bist in deinem Office.
Ja, genau, ich bin nur ausnahmsweise in meinem Office. Ich bin auch relativ häufig auch im Homeoffice, aber aktuell bin ich jetzt endlich mal wieder im Office. Manchmal ist so viel zu tun, aber allein aus zeitlichen Gründen lohnt es sich einfach mal mehr, von zu Hause aus zu arbeiten. Und du kannst es dir vorstellen, wie froh ich bin, dass wir so virtuelle Arbeitsmodelle haben, ne? Also so von überall aus arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute alle so verstehen, aber so vom Homeoffice arbeiten oder alleine mit einem Rechner arbeiten zu können und nur einen Computer zu gebrauchen und eine Internetverbindung zu haben. Es ist unglaublich. Also manche glauben das nicht mal. Mein Vater versteht das nicht mal so 100%. Wie, warum, was mache ich damit eigentlich? Das ist schon echt heftig.
Mir fällt aber auf, ich habe dieses Office auch schon mal mit einem Bitcoin-Logo im Hintergrund irgendwo gesehen. Ist das da noch? Wie wird das gerade?
Das ist da oben, es leuchtet aber zu
Achso, das ist
sehr.
das Licht. Okay, stimmt.
Es ist so hell, es zeigt wie the bright future of Bitcoin. Es zeigt
Das
einfach,
zeigt
was uns erwartet.
die Richtung, in der sich der Kurs bewegt und zwar Richtung Sonne.
Genau, es ist so strahlend, du kannst ja schon gar nicht mehr reinkommen, so wie die Sonne. Ja. Weißt du, was ich finde? Wo wir gerade bei Office sind, ne? Ich finde, so ein Office ist meiner Meinung nach mittlerweile, also es geht bestimmt manche noch anders, aber es ist meiner Meinung nach so eine Quelle der Inspiration, wo man einfach so ein bisschen so ins Flow kommt. Und wir hatten das auch bei meinem früheren Arbeitgeber so gehabt, dass wir die Definition eines Büros nochmal neu gedacht hat, ne? Also du erinnerst dich auch zu Corona-Zeiten. Büros standen mega leer. Immer noch gibt es viel Leerstand, also viele haben auch umgedacht. Etagen sind weniger geworden und ne, man hat sich halt gedacht, okay, brauche ich diesen ganzen Platz eigentlich? Damit ist ja natürlich auch eine Kosteneinsparung einhergegangen, aber auch eine andere Art und Weise, wie man ein Büro sieht und auch dort da drinnen dann auch arbeitet. Und ich merke das immer wieder, dass ein Büro echt als Ort der Kollaboration genutzt wird mittlerweile. Also nicht, du kommst hin und dann hast du da einen kleinen Platz irgendwo, zack, arbeitest du, sondern man redet miteinander, man tauscht sich über gewisse Dinge aus. Oft verabredet man sich dann auch im Büro, um gewisse Dinge besser lösen zu können. Aber das ist meiner Meinung nach dieses New Work, New Normal. Mittlerweile gibt es ja richtige Taskforces, ne, die sich nur mit dem Thema befassen. So, wie kann man so Teammaßnahmen machen, um Leute, die virtuell zu arbeiten, mal zusammenzubringen und dort irgendwie mal ein Büro zu nutzen. Ich finde das voll die coole Entwicklung, ehrlich gesagt. Gleichwohl ich auch dann die Freiheiten eines Homeoffices oder egal wo man arbeitet, sehr, sehr, sehr genieße. Wie siehst du das eigentlich?
Frage. Ich bin ja seit geraumer Zeit nur noch im Homeoffice und ich merke, also das Office-Leben ist natürlich, wie du gesagt hast, also soziale Kontakte, vielleicht von dem Standpunkt, oder noch nicht mal soziale Kontakte, überhaupt mal aus dem Haus zu gehen, das ist ja schon was Gutes, mal die Welt zu sehen, wenn man zu Hause, von zu Hause aus arbeitet und dann zu Hause auch noch natürlich lebt und isst und seine Hobbys macht und was auch immer, Filme guckt. Wenn all das zu Hause passiert, dann ist natürlich irgendwann so die Frage, okay, gibt es eine gute Möglichkeit, diese Dinge voneinander zu trennen? Weil ich mich jetzt vor ein paar Tagen, habe ich drüber nachgedacht, dass an dem Schreibtisch, wo ich sitze, das jetzt nicht hier ist, sondern die Position, bei der ich bei unserer letzten Folge saß, an der Location quasi, im Nebenzimmer, an dem Schreibtisch sitze ich, um zu arbeiten, an dem Schreibtisch sitze ich, um eine Serie zu gucken, an dem Schreibtisch sitze ich oder vielleicht auf der Couch mal, aber selten. Und an dem Schreibtisch sitze ich auch, um zu zocken. Und es gibt gedanklich für mich nicht mehr diese Trennung von, jetzt ist diese Aufgabe abgeschlossen, jetzt ist eine andere Aufgabe. Und ich glaube, im Office hat man das. Ich sage mal, modernen Offices, wo du dich halt auch flexibel umsetzen kannst, wo du nicht einen festen Arbeitsort, sondern sagen kannst, hey, ich möchte jetzt nicht mehr an diesem Ort sitzen, sondern setze mich jetzt in den Flur oder in den Open Space oder was auch immer, oder in den Garten. Und ich glaube, diese Sachen sind schon, im Homeoffice bleibt das so ein bisschen auf der Strecke. Das merke ich bei mir jetzt mittlerweile.
Ja, verstehe ich absolut. Bei mir ist das tatsächlich auch so. Ich habe ja zu Hause nicht die Zimmer, um ein eigenes Office da drin zu haben. Früher hatte ich das mal. Es war auch immer sehr, sehr cool. Aber gerade wenn man das nicht hat, ist halt dieser Übergang zwischen zu Hause sein und dann irgendwie noch arbeiten, echt verschwimmt er einfach und der ist eigentlich praktisch gar nicht da. Wenn das nur ein Mausklick entfernt ist, wieder zu arbeiten oder so. Auch wenn es nur eine E-Mail nachgucken ist oder mal irgendein Thema mal für morgen planen. Meiner Meinung nach ist das schon so ein bisschen Arbeiten. Ich finde es viel gesünder, wenn man das irgendwie auch mal trennen kann. Also ich glaube, das muss man lernen. Das wird nicht von heute auf morgen kommen. Ich glaube, so sehen das auch sehr, sehr viele andere auch, die in der Situation sind. Für manche war ja auch dann überhaupt im Homeoffice arbeiten zu müssen, auch voll die Qual. Ich glaube, das seht ihr da anders. Aber so von meinen Erfahrungen her begrüßt das der Großteil der Menschen. Ja, es bleibt echt gespannt.
Es kommt halt mega auf den Job an, den man macht, ne? Und ob man abhängig ist von anderen Leuten. Also wenn du ohnehin schon in einem Team arbeitest, wo du vielleicht eng mit dem Team zusammenarbeiten musst, auch wenn es nur ein Desktop-Job ist und nicht etwas, wo du wirklich physisch mit jemandem anderen etwas bauen musst oder so zum Beispiel, wo du den Kontakt, also du musst natürlich vor Ort sein, physisch. Und ich glaube, selbst dann bei Jobs, wo du am Rechner sitzt, also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, jemand, der im Kundensupport arbeitet oder so, ne? Dann braucht er eigentlich, denke ich, nie mit seinen Kollegen sich physisch zu sehen. Also natürlich gibt es irgendwelche Trainings und auch Meetings und so weiter, die man attenden kann, aber es gibt keinen Bedarf für, wir sitzen jetzt alle im selben Büro. Und ich glaube, in so einem Kontext kann es sogar eher störend sein. Und ich glaube, wenn man so einen Job hat, wie ich habe vom letzte Woche habe ich erst so einen Artikel gelesen von Y Combinator, wo die geschrieben haben, den Unterschied zwischen Maker Schedule und Manager Schedule. Ich weiß nicht, ob du das kennst,
Nee,
dieser
kenne ich nicht.
Artikel.
Worum
Ziemlich cool,
geht's da?
habe ich geschrieben. Da geht es um die Zeitstruktur, in denen oder die Kalenderstruktur, in denen Manager arbeiten. Und wir wollen einen Termin vereinbaren. Dann kommt jeder von uns beiden einfach einen Terminkalender rein und sagt, ja, morgen nach der Mittagspause. Ja, um 13 Uhr treffen wir uns, dann ist alles gut, weil da ist ein freier Slot frei und dann ist es perfekt fein. Aber das, was in dem Artikel das wird als Managers Schedule bezeichnet. Und als Maker Schedule werden zum Beispiel Jobs bezeichnet, wo beispielsweise Autoren, die sehr intensiv an etwas arbeiten müssen, ohne abgelenkt zu werden, oder Programmierer, die intensiv irgendwie im Code sind und sich da reinlenken und so weiter. Und wenn ein Maker mit einem Maker einen Termin vereinbart, dann ist es meistens entweder vor der Arbeit, also bevor die intensive Arbeitsphase beginnt, das ist dann keine Ahnung, um 8 Uhr morgens oder so, oder nach der Arbeit, um 17 Uhr, 18 Uhr, wie auch immer. Und der Artikel beschreibt, dass es einen Konflikt gibt, wenn Maker mit Manager einen Termin finden möchten. Weil für den Manager ist das gar kein Problem, um 13 Uhr einen Termin zu vereinbaren. Aber für den Maker ist das komplette Katastrophe, weil er sich erstmal 3 Stunden oder eine Stunde einarbeitet in sein Thema und dann eigentlich 6 oder 7 Stunden am Stück durcharbeiten möchte. Und dann wird sein Tag aber unterbrochen von diesem einen Termin, den er da hat. Und er ist dann komplett raus. Ja, und das fand ich super interessant, das zu sehen. Und ich glaube, bei so Jobs, wo, wenn man zum Beispiel Autor ist, oder natürlich gibt es auch so Coworking, nee, nicht Coworking, sondern Co-Writing Spaces für Drehbuchautoren zum Beispiel, oder so Writers Room nennt man das, wo Leute auch kollaborativ zusammenarbeiten, also beispielsweise einer Serie oder so, Drehbücher für eine Serie. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil man halt viele Autoren hat, die im selben Raum sitzen, oder über ein paar Räume verteilt, aber wenn alle anderen, die im selben Büro sitzen, physisch, auf dem Manager-Schedule sind, weil da überall Projektmanager sitzen und du als Programmierer sitzt dann zwischen denen und darfst eigentlich nicht abgelenkt werden und alle 2 Minuten kommt jemand rein, das ist komplett kacke und dann ist Homeoffice schon wieder richtig geil, wenn du denkst, Homeoffice schaltest einfach auf stumm dein Handy und dann kannst du durcharbeiten, so viel wie du willst, weißt du? Also nachts arbeiten, morgens arbeiten, ist ja eigentlich, wenn du nicht angewiesen bist, schon darauf, dann kannst du die Arbeitszeit auch selbst aussuchen. Interessant. Könnte ich mir dazu schicken.
Ja, sehr gerne. Schick mal gerne zu. Ich finde das auch jetzt, wo du sagst, also das war mir tatsächlich nicht bekannt. Man kennt es aber so vom eigenen Arbeitsleben, würde ich mal so sagen. Also auch da jetzt, wo du das gesagt hast, erinnere ich mich so, dass man sich echt einfach nachmittags, abends oder nach der Arbeit getroffen hat und dann irgendwie gesprochen hat, weil man einfach so im Flow ist und auch mal in das Thema reinkommen muss. Ich denke, jeder Programmierer weiß, wovon ich gerade spreche. Ist absolut so. Und ich finde es aber auch richtig cool auf der anderen Seite, dass sich auch die Arbeitsweise mit den Jahren einfach weiterentwickelt. So, es ist halt nicht so, dass man irgendwie, dass das so wie vor 40 Jahren oder so ist, sondern so wie sich die Technologie entwickelt, so wie sich Erkenntnisse, wissenschaftliche Arbeiten entwickeln oder auch generell Unternehmen und Produkte, was auch immer, entwickelt sich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das finde ich voll spannend. Voll oft habe ich auch schon in Stellenausschreibungen gesehen, dass es sowas wie irgendwie Stellenbeschreibungen gibt, die halt nur das Arbeitsleben, wie man arbeitet miteinander, dass die sich nur darum kümmern. Und dieses Unternehmen finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich glaube, da haben die schlauen Köpfe einfach erkannt, dass sich das Thema Wandel befindet und wie man einfach es am besten hinkriegt, dass die Menschen, die dort arbeiten, ja nicht nur am produktivsten sind, aber auch happy sind. Ist ja auch wieder so ein Ding, weil man auch gut erkannt hat, dass je glücklicher ein Mitarbeiter, Mitarbeitende ist, einfach auch umso produktiver und besser die Ergebnisse sind. Und das finde ich halt voll die tolle Entwicklung. Du weißt ja, dass ich sehr, sehr bei solchen Dingen, die man forscht und auch analytisch bewertet, auch sehr optimistisch gegenüberstehe. Und das sehe ich da ist ganz klar. Weil einfach diese Atmosphäre, die man sich selber schafft beim Arbeiten, dass man das mittlerweile selber beeinflussen kann, finde ich eine richtig coole Sache. Wie oft kam es auch vor, dass man sich einfach mal so eine Atmosphäre schaffen musste, um einfach richtig entspannt und so wenig wie möglich mit Stress verbunden an die Sache rangegangen ist. Und das kann man einfach heutzutage machen. Das finde ich halt voll cool. Ich frage mich auch immer wieder, die Leute, die uns zuhören und zugucken, die wissen das bestimmt noch nicht, aber wir sind ja auch große Fans von den Gedanken des Metaverse. Immer noch, früher natürlich mehr, also klar, damals 2021 hat das Ganze ja auch, es hat schon viel früher angefangen, aber 2021 war ja so der Hype, allen voran mit der Umbenennung von Facebook zu Meta, also auch wo der CEO von Facebook heute Meta Plattforms ja bekannt gegeben hat, dass sie sich Richtung Metaverse entwickeln wollen und seitdem auch sehr, sehr viele andere Unternehmen auch diese Reise eingetreten sind, also auch Nvidia, die heute in den Aktienkursen immer wieder für Welle schlagen, große Wellen machen. Das ist ja nicht irgendwie mal so ein Trend gewesen, was 2021 mal da war und wieder weg ist. Das ist ja schon ein Gedanken- oder ein Paradigmawechsel für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und auch da denke ich mal, so wird die Arbeitswelt sich nochmal wandeln, wo Leute nicht nur zwar in gewissen Räumen sitzen oder zu Hause sind, sondern auch ganz fantasievolle Welten sich schaffen können, um eine Arbeit zu machen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn irgendwie mal ein Designer oder sowas irgendwie was kreieren soll oder sowas. Klar hat ein Designer beispielsweise bestimmt ein richtig cooles Atelier oder ein Studio, wo die Ideen einfach nur so fließen. Aber wenn man es mal gerade nicht hat und dann zum Beispiel so eine virtuelle Brille aufsetzt, kann man sich diese virtuelle Welt einfach schaffen. Ich bin zum Beispiel so einer, ich brauche gewisse Wirkungen oder gewisse Dinge in meinem Büro, die mich einfach aufmuntern, die mich irgendwie, wenn ich das angucke, mich heiter machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel so einen kleinen Zen-Garten, kennst du vielleicht so mit Sand, kannst du das so streichen und da so Muster reinmachen, Steine drauflegen, das beruhigt einen total. Und so komme ich dann zurück, so ordne ich wieder meine Gedanken, komme ein bisschen runter und kann mich dann wieder fokussiert an die Themen machen. Oder so wieder oben das Bitcoin-Symbol. Ich hab so eine Leuchtregal davon. Es macht mir einfach Spaß, das anzugucken. So, man fühlt sich halt einfach, ich fühle es halt in dem Moment sehr und bin halt auch motivierter. Und diese Möglichkeit mit einer virtuellen Brille, das einfach künstlich sozusagen zu erzeugen, finde ich halt richtig cool. Man könnte natürlich auch argumentieren und sagen, ja, eine Brille kostet dich 500 bis, wenn jetzt in Richtung Apple denkst, 3.000, 5.000 Euro. Da kann man ja auch direkt ein Büro sich einrichten, ne? Aber man hat nun mal noch manchmal Platzmangel und so. Man hat nun mal auch mal Orte, an denen man nicht das verfügbar hat. Und wenn man es dann mal geschafft hat, sich so eine Brille zu leisten und es auch die Apps gibt, die so eine virtuelle Welt schaffen können, glaube ich schon, dass das auch wieder sehr, sehr viel ändern wird und sehr vielen Leuten halt auch Spaß machen wird, dann zu arbeiten. Genau.
Und das heißt ja auch nicht, also ich glaube, dass wir die Technologie irgendwann ready haben werden, damit das jeder machen kann, der möchte. Und die Leute, die sagen, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock drauf, mit so einem Ding auf meinem Kopf die ganze Zeit rumzulaufen, egal ob jetzt VR oder AR oder was auch immer. Für die ist das, also das ist ja auch perfekt gefallen. Wenn du das nicht möchtest, dann machst du es nicht. Aber Ich glaube, das Konzept von, dass das vor allem das Zuhausearbeiten erweitert werden kann durch solche Technologien, ist halt super spannend. Und wenn du es nicht möchtest, dann ist das halt am PC. Also ist ja alles in Ordnung. Und ich weiß aber nicht, ob. Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn wir beide jetzt eine VR-Brille jeweils aufhängen und wir uns im 3D-Raum bewegen. Und vielleicht machen wir das irgendwann auch mal, dass wir sagen, hey, wir machen diesen Podcast jetzt in VR, wo wir einfach, weiß nicht, Spaziergänge durch den virtuellen Park machen oder so. Wäre auch witzig, finde ich interessant. Ich kann mir aber noch nicht ganz vorstellen, damit wirklich so zu arbeiten, wie ich jetzt vom Bildschirm sitze und arbeite. Und ich glaube, einen großen Teil dazu trägt bei der Formfaktor, aber auch die Tatsache, dass diese Geräte einfach noch nicht so die Qualität haben, die ich jetzt zum Beispiel an einem normalen dedizierten Bildschirm habe. Die Pixeldichte, die Auflösung, die Farben und so weiter. Aber ich glaube, es ist nicht mehr lang hin. Ich glaube, wir sind auch schon bald, in ein paar Jahren vielleicht, denke ich. Ist meine Erwartung da, dass wir sagen, hey, jeder hat zu Hause eine VR-Brille, so wie jeder, oder eine AR-Brille, so wie jeder zu Hause auch, keine Ahnung, einen Laptop hat oder so. Ja, da bin ich gespannt.
Ja, du hast da echt das voll was Spannendes gesagt. Und zwar meintest du ja, dass das in Zukunft sicherlich anders wird. Vielleicht mehr und besser, weil wir haben ja auch Referenzwerte. Ne? Das Gleiche ist ja auch mit anderen Geräten passiert. Finde ich absolut auch so. Also aktuell kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich habe nur gehört, dass die Apple Vision Pro sehr, sehr gut sein soll, was die Auflösung angeht und was auch den Tragekomfort angeht, aber wie das tatsächlich in der Realität ist, kann ich halt noch nicht beurteilen und das können auch nur sehr, sehr wenige Menschen. Also es ist halt noch bei weitem kein Massenprodukt. Aber da komme ich jetzt nochmal zu einem Punkt, was die Smartphones angeht. Wenn man sich das mal vorstellt, seit wann es Telefone gibt, das ist ja so eines der ersten technologischen Geräte gewesen, die die Menschen halt auch zu Hause hatten. Also eine Waschmaschine zum Beispiel, ein Staubsauger, irgendwann vielleicht auch ein Bügeleisen, sogar das wurde ja früher war ja nur ein Eisen, Bügeleisen, sagt man ja, aber sagt auch das Wort auch schon. Da wurde ja heißes Wasser reingegossen und hast halt schon so ein ganz heißes Metall, womit du deine Kleider sozusagen gebügelt hast. Was möchte ich damit sagen ist, das sind Ideen, die in den Ansätzen schon jahrzehntelang, vielleicht sogar schon über 100 Jahre lang existieren, die dann immer mehr in innovativen Geräten, technischen Geräten, den Menschen zur Verfügung gestellt wurden. Telefone, die waren früher richtig groß und kastenförmig und schwer und umständlich und teuer. Und dann wurde das ja auch immer kompakter, bis irgendwann mal die Handys richtig klein wurden. Und auch zeitgleich kamen ja auch die Computer, das ist ja mit denen auch passiert. Dann kam ja beispielsweise auch, kamen ja auch die Blackberries. Also ich bin ein großer Fan von Blackberries. Ich habe sogar gerade einen hier. Einfach nur, weil ich es sammle. Das ist ein BlackBerry Key One. Im Grunde genommen eines der letzten BlackBerries, die tatsächlich noch eine Tastatur haben und auch Android als Betriebssystem. Ich nutze es aber kaum, weil es einfach mega umständlich ist zum Nutzen. Und vielleicht erinnerst du dich ja, ich glaube, das war Steve Ballmer, der ehemalige CEO von Microsoft, der sich lachend über Apple hergezogen hat und gesagt hat, wer denn jemals E-Mails mit einem Touchscreen schreiben würde. Ne? So, der hat sich da einen weggelacht darüber und heute wissen wir, im Grunde genommen, jeder macht das mittlerweile. Und das ist halt auch der Moment, wo man sagen muss, ja, die Idee ist vielleicht nicht so schön oder jetzt gerade voll umständlich und gar nicht so komfortabel. Dann kann man natürlich auch kommentieren und sagen, ach, das ist doch alles voll blöd, passt doch gar nicht, guck mal, wie das im Metaverse oder in diesen virtuellen Welten aussieht. Aber wo ist denn das Ganze in 10 Jahren, in 20 Jahren? Das ist ganz anders. Und im Falle von Smartphones hat sich ja das ja gezeigt, dieser iPhone-Moment, was manche mittlerweile als ChatGPT-Moment auch mal bezeichnen, aber das ist ja ursprünglich das iPhone-Moment gewesen, wo im Sturm weltweit die Smartphones oder die Art und Weise, wie wir Telefone nutzen und wie wir sie auch, was wir von Telefonen erwarten, sich geändert hat. Ja, war ja immens. Und wenn man da guckt, hat sich das auch sehr, sehr schnell entwickelt. Wobei ich sagen muss, auch Smartphones, wenn man das jetzt mal so betrachtet, sagen wir mal, ich komme in 1000 Jahren zurück und gucke mir mal die Smartphones von heute an, Die sind ja eigentlich nur ein Stückchen gewachsen. Immer noch nur eine Glasfrontscheibe, das iPhone zumindest. Dieser eine Knopf ist weggefallen. Wurde ein bisschen dünner, eckiger, kantiger. Also von außen betrachtet ist das gar nicht so viel, hat sich gar nicht so viel geändert. Aber einfach, wie wir damit leben, wie wir damit uns befassen, hat sich geändert. Deswegen ist das so ein integraler Bestandteil geworden. Hättest du mir vor 15 Jahren ein iPhone gegeben, ich hätte mit Sicherheit 90% weniger Anwendungsfälle, als ich es heute habe, weil mein Leben sich noch nicht darauf angepasst hat. Und das wird, und das nicht wird, kann mit anderen Technologien genauso passieren. Ich denke mal, bei sowas wie einer VR-Brille langsamer als wie bei einem Telefon, weil bei einem Telefon hast du ja auch so das Bedürfnis Kommunikation, Organisation, ganz, ganz viele Dinge, die du halt mit dem Telefon halt, ganz viele Bedürfnisse, die du im Alltag damit ja, schließt, hast du mit dem Telefon schon gemacht. Bei einer VR-Brille sind die Bedürfnisse, glaube ich, ein bisschen weniger, weshalb das vielleicht ein bisschen länger dauern könnte, bis das halt weiter in die Gesellschaft kommt. Aber das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Also ich habe jetzt auch keine Recherchen betrieben in dem Sinne, sondern nur meine eigene Einschätzung.
Ich
Genau.
glaube, finde ich interessant. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass genau das Gegenteil passieren wird, dass wir in VR und AR schneller reinwachsen werden gesellschaftlich, als dass wir zu Handys Handys sind. Weil das war so das erste Mal, also Handy war das erste Mal moderne Technologie in jedem Haushalt. Und nicht nur in jedem Haushalt, sondern in jeder Hosentasche oder in jeder Handtasche. Und ich glaube, das war so ein bisschen, unabhängig davon, dass es ein Handy ist, war das so ein bisschen ein Moment, wo Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten, wo wir uns gesellschaftlich dran gewöhnen mussten, hey, jeder von uns hat jetzt irgendwie super performante Geräte in seiner Hosentasche, Handtasche, wie auch immer, mit denen man alles Mögliche machen kann. Man kann anrufen bei der Telefon, man das Telefon. Ich glaube, die Telefonfunktion ist das, was am wenigsten genutzt wird beim modernen Smartphone. Man schreibt dort nicht mehr, macht Videochats, macht FaceTime, wie auch immer. Und ich glaube, dass wir diesen Schritt schon hinter uns haben, dass wir solche eigentliche Hightech-Geräte, jeder von uns zu Hause in der Hosentasche haben, überall, wo wir sind. Und ich glaube, wenn jetzt ein neues Gerät kommen würde, beispielsweise eine VR-Brille, die einfach einen anderen Formfaktor hat, wo wir flexibler damit umgehen können und nicht so einen riesigen Akku noch mit in der Hosentasche tragen müssen oder so, wie bei der Apple Vision Pro. Ich glaube, dass wir uns da wesentlich schneller dran gewöhnen werden, als wir uns ans Handy gewöhnen mussten. Weil wir es einfach schon kennen, weil wir wissen, ah, okay, das ist ein Computer und das ist jetzt auch ein Computer, nur der Screen ist größer. Ich kann währenddessen, ich muss das nicht in der Hand halten, während ich mit jemandem FaceTime, sondern ich kann das aufsetzen und währenddessen Geschirr machen oder so oder was kochen. Und ich glaube, dass das schneller Einzug finden wird in unser aller Leben, als wir denken, wenn dann auch irgendwann, wie gesagt, die Technologie stimmt, also qualitativ einfach hochwertiger ist, als dass es jetzt ist. Das ist ja noch ein bisschen in Kinderschuhen. Und vor allem, wenn der Preis dann halt auch stimmt. Ich glaube, die Meta Quest-Geräte, die sind ja schon relativ günstig zu haben, aber ja, ich glaube, Qualität ist ein großer Faktor. Also ich kenne niemanden, der jetzt sein eigenes Handy aufgeben würde für die Meta Quest, selbst wenn es alle Apps und alle Funktionalitäten darauf aufgeben könnte. Ich glaube einfach, dass dafür die Hardware einfach noch nicht bereit ist. Aber das ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Und wenn es dann soweit ist, glaube ich auch daran, dass uns das alle ein bisschen überrumpeln wird. Nächste Woche sitzen wir hier mit zwei Feuerwehren. Das
Ja.
sehe ich schon so kommen.
Du, ich bin da sehr offen, was das angeht. Also, wenn ich mir die Apple Vision Pro jetzt leisten könnte, würde ich nicht nein sagen.
Aber was ist denn zum Beispiel mit einer Quest? Also ich hatte ja zum Beispiel eine hier, was ich cool fand, war, weil du vorhin gesagt hast, dass der Need, glaube ich, dafür nicht so da ist, wie für das Handy da ist. Ich glaube aber vor allem in solchen Zeiten, Corona-Zeiten zum Beispiel, oder nach solchen Zeiten, wo Leute dann auch sich vielleicht sozial ein bisschen, ich sag mal, zurück, sozialen Kreis verkleinert haben, möchte man doch, wenn man, vor allem wenn man keine Familie hat um sich herum, wenn man nicht in einer Stadt ist zum Beispiel, weil man studiert oder so, dann möchte man doch oftmals soziale Kontakte, die man durch zum Beispiel, weil du Online-Spiele oder sowas suchst. Aber in diesen VR-Welten gibt es ja zum Beispiel VR-Chat-Rooms, ne, wo du dich irgendwie als irgendein Objekt deiner Wahl wählen kannst, so, keine Ahnung, ein Eimer Wasser oder so, und dann bist du so ein Eimer Wasser, der da rumläuft, wo man super witzige Sachen machen kann. Und live sprechen kann und alle hören dich und du hörst die Leute und abhängig davon, auf welcher Position du bist, hören dich nur die Leute, die um dich herum sind und so weiter und du läufst einfach durch und ich glaube, dass der soziale Aspekt extrem wichtig ist, vor allem, weil es so viele Menschen gibt, die einsam sind oder die einen kleineren Freundeskreis haben. Ich glaube schon, dass das, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dass es einen Need dafür gibt, dass die Nachfrage existiert. Ich meine, wie gesagt, das Hardware und Preis so hakt, aber I think we will get there.
Ja, jetzt wo du sagst, also oftmals vergisst man das, oftmals verwechselt man das meiner Meinung nach auch, aber der Faktor Mensch ist immer noch ein sehr, sehr zentraler Bestandteil dieser ganzen Technologien. Wenn du eine VR-Brille hast und zum Beispiel in Team-Events gehst oder in virtuelle Welten eintauchst, dann würde das meiner Meinung nach, mit Sicherheit auch, würden, denken da viele auch gleich, wenig Spaß machen, wenn da niemand rumturnen würde, wenn man da ganz alleine ist und die Dinge ausprobiert, weil die Befürchtung ist ja, wenn ich so eine VR-Brille habe oder generell in Welten eintauche, die digital und virtuell sind, mich abkapsele, alleine bin und im Grunde genommen dem Menschsein so ein bisschen entgegentrete und sage, nein, ich möchte, also ich sage nein zum echten Leben, dafür trete ich halt in dieses virtuelle Leben rein, aber dabei muss man einfach sagen, das ist ja das echte Leben, wenn du mit Menschen auf irgendeine Art und Weise sozial interagierst und auch wenn es natürlich jetzt nicht physisch ist, aber virtuell spricht man ja, lernt man Leute kennen, man spricht mit denen, man spielt mit denen vielleicht was, man tauscht sich aus, man arbeitet mit denen, man kollaboriert. Also das ist ja auch eine gewisse Art der sozialen Kommunikation und das ist ja damit echt auch ein gegeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal daran denke, dass jetzt die ganzen Spiele, die jetzt zum Beispiel kommen, ne, das ist ja auch nicht jedem bewusst, dass das auch schon eine virtuelle Welt ist. Alleine Fortnite hat man ja gesagt, das ist das größte Metaversum, was gerade existiert. Gut, wir können auch das Buzzword Metaverse einfach mal beiseite lassen. Es ist im Grunde genommen der größte Ort oder der größte virtuelle Raum, wo sich Menschen Millionen oder tausendfach treffen und einfach dort ihre Zeit verbringen. Und wenn ich zum Beispiel von meiner Lebenszeit, ich habe, also nehmen wir mal an, ich arbeite 8 Stunden am Tag oder gehe zur Schule 8 Stunden am Tag, schlafe 8 Stunden am Tag, idealerweise sind 16 Stunden rum, habe noch 8 Stunden übrig. Und wenn ich richtig wach bin und Freizeit habe, wenn ich davon 4 Stunden alleine spielen würde, in Fortnite meine Freunde treffe, Schulkumpels, Arbeitskollegen treffe und dort schnacke, habe ich die Hälfte, 50% meiner freien Zeit in einer virtuellen Welt verbracht. Und fühle mich aber immer noch, also so die Spieler fühlen, man fühlt sich aber immer noch gut und sagt, hey, weißt du noch, letzte Woche, wie wir gespielt haben, das war doch richtig lustig, oder nicht? Man tauscht sich aus im echten Leben. Das heißt, man hat verschiedenste Ebenen, wo man sich trifft und soziale Interaktion und Kommunikation hat. Und es ist egal, ob das virtuell oder physisch ist mittlerweile. Zumindest bei einer Vielzahl von Menschen. Und das finde ich halt voll spannend. Und ich glaube auch, allein jetzt beispielsweise, ich habe keine Spielkonsole, spiele gar nicht. Für die, die es nicht wissen, wieder noch. aber bald kommt GTA 6 raus. Also das ist ja einer der beliebtesten Spiele aller Zeiten. Auch immer wieder in den Top-Charts. Heute spielt man noch GTA 5 und GTA 6 ist jetzt in den Startlöchern. Da gibt es auch die wildesten Gerüchte. Man kann dort mit Kryptowährungen zahlen. Die haben eine eigene Kryptowährung. Das ist eine eigene Welt. Und die kannst du Dinge mit rausnehmen irgendwie. Fakt ist aber, dass es sehr, sehr viele Menschen bewegt und anregt, auch in diese Welt einzutauchen, weil das ein Ort ist, wo man einfach sein möchte, mit den Freunden spielen möchte. Man plant jetzt schon, ey, wenn GTA 6 rauskommt, dann treffen wir uns und zocken wir richtig. Ach, ich weiß noch bei GTA 5, ich war der Bösewicht, der eine sagt, ich war der Held, der eine sagt, ich war ein Cowboy. Ne? Und ich glaube, dass das auch schon so eine Art ist, einfach zu sagen, hey, ich freue mich auf diese virtuelle Welt, die kommt, da sind nämlich Dinge möglich, die jetzt so nicht möglich sind. Und darauf committet man sich und spielt man dann gemeinsam einfach so. Und ich werde mir auch das Spiel holen, um einfach mit meinem kleinen Bruder abzuhängen, weil der da abhängen möchte. So, dann bin ich mit ihm am Headset und ich bin einfach mit ihm unterwegs. Und das finde ich halt voll spannend, diesen Gedanken. Ja, und ganz ehrlich, andere hängen zum Beispiel im Instagram rum oder auf YouTube oder auf Reddit oder auf irgendwelchen Apps auch. Das sind ja auch kleine virtuelle Welten, wo es zum Beispiel, wo Ziele sind, weiß ich nicht, die coolsten Dinge zu sehen, liken, kommentieren oder selber Content zu produzieren, Likes zu kriegen. Da hast du da verschiedenste Dinge, die du tun kannst. Und das Gleiche hast du auch in so einer Spielwelt. Für mich sind beides virtuelle Welten einfach. Und ich finde es unfassbar, unfassbar spannend. Und ich bin auch gespannt, wie GTA 6 wird, wie diese Welt wird, was für Charaktere und Dinge da entstehen werden.
Ja, same. Ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass wir diese Welten, dass das für uns so selbstverständlich geworden ist, dass wir in diese Welten eintauchen. Und das ist, also das ist völlig normal für uns, unsere Generation, zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt. Und es ist klar, dass wir uns nicht physisch treffen, weil du wohnst in einer ganz anderen Stadt, ein paar hundert Kilometer weit weg von mir. Und ich glaube, das ist für die nächste Generation ist das nochmal viel einfacher. Und vielleicht ist das dann das neue Normal, wenn die sagen, wir treffen uns, es ist selbst eine neue Welt, statt wenn du mit Nachbarn bist, ist es dann vielleicht klar, wir treffen uns, aber nicht hier und jetzt. Kann man natürlich immer noch machen, es ist immer noch schön, sich in Person zu treffen. Aber der Standard wird, sich zu treffen online. Und das muss nicht sein in dem Spiel, es kann sein in dem VR-Chatroom, das kann sein irgendwie in einem virtuellen Park oder so oder was auch immer. Und das finde ich so interessant, dass dieses Normal sich verschiebt, dass es nicht mehr, dass es normal wird, sich mit Freunden digital zu treffen, dass es nicht mehr normal ist. Also ich höre jetzt schon die Kritiker laut aufschreien, die sagen, nein, das ist doch voll schlimm und in der Realität werden es auch natürlich schön. Finde ich auch, absolut dabei. Aber die technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, machen es einfacher und einfacher, sich digital zu treffen. Und das sind keine Dinge, die, also das darf man nicht außer Acht lassen. Dann und zunehmend auch Online-Treffen, in virtuellen Welten treffen, in Metaverses treffen. Dann ist das halt der Ort, wo Menschen abhängen. Und wenn man da irgendwie mit den Leuten in Kontakt kommen will, dann kann man nicht einfach rausgehen, weil dann ist plötzlich das, was du vorhin gesagt hast, mit, wie langweilig ist das denn, wenn man irgendwie in eine virtuelle Welt reinkommt, man ist der Einzige da. In einem VR-Check und ich glaube, du bist der Einzige, also was willst du da machen? Ich glaube, du gehst raus und bist im realen Park, auf dem Spielplatz oder keine Ahnung, bei Kindern oder du bist so der Einzige da. Also ist das nicht genau dasselbe, nur in der Realität? Das ist schon, also das gibt einem zu denken und auch bedenken und auch überdenken, finde ich, weil das so krasse gesellschaftliche Auswirkungen jetzt schon hat und auch weiterhin haben wird, dass wir Dinge einfach ganz neu denken müssen. Also, dass wir zum Beispiel Schule. Warum ist Schule ein physischer Ort? Bis zu einem bestimmten Alter macht es, glaube ich, ist es pädagogisch, denke ich, sinnvoll, dass das passiert, aber warum ist jemand, der im Alter ist, wo er die Oberstufe besucht, zum Beispiel, warum ist dieserjenige gezwungen, 6, 7, 8 Stunden am Tag in einer Klasse sitzen zu müssen und im Tempo arbeiten zu müssen, wie der Lehrer vorgibt. Wir haben so viele technische Möglichkeiten, wir haben so viele Dinge, mit denen wir arbeiten können. Warum sind wir noch nicht so weit, dass wir das flexibler gestalten können? Dass wir sagen, egal wo du bist, du kannst dich jederzeit zuschalten, es gibt AI-Assistenten, du kannst vom Bildschirm aus teilnehmen, du kannst VR-Brille aufsetzen. Ich finde das so viel interessanter und ich glaube, das würde auch so viel mehr Interesse von Schülerseiten ausstoßen, weil man es einfach so ein bisschen gamifizieren kann. Also wenn man es schafft, ich glaube, wenn man es schafft, Schule zu gamifizieren und Dinge gut beizubringen, so dass es den Leuten Spaß macht, ich glaube, das, also revolutionär klingt immer so crazy, aber ich glaube, es könnte wirklich revolutionär sein, wenn man sowas schafft. Also warum nicht auch Schule?
Absolut. Also ich finde auch alleine Dinge mal frei zu denken, mal neu zu denken, absolut spannend. Selbst wenn das nicht genau in diesem Maße realistisch sein sollte, ist einfach mal den Gedanken mal aufgeschrieben zu haben oder mal gedacht, laut gedacht zu haben, mal darüber gesprochen zu haben, schon sehr viel wert. Weil von 80 Dingen, die man sagt, sind vielleicht 7 echt relevant und auch möglicherweise ist einer davon auch mal realistisch. Und das bringt dann diesen revolutionären Schritt, um etwas deutlich angenehmer zu machen, besser zu machen. Und vor allem finde ich es auch sehr schön, die Freiheit zur Entscheidung für Alternativen zu haben. Dass man nicht einfach sagen kann, das ist genau so und das bleibt so, sondern dass es Alternativen gibt, die jetzt in unseren Fällen natürlich einhergehend mit Technologien sind. Und einfach jeden Menschen auch irgendwo diese Entscheidung lassen, was ist denn, was passt denn mir besser? Wie bin ich denn gerne sozial? aktiv oder mit Menschen? Wie arbeite ich denn gerne? Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man das auch nicht irgendwie verpflichtend macht. Es gibt durchaus bestimmt Firmen, die sagen, nein, man muss immer arbeiten, hier arbeiten. Schulen werden vielleicht noch 10, 20 Jahre sagen, nein, wir müssen auf jeden Fall in einem Klassenzimmer sein. Man hat ja auch gesehen, dass das auch anders möglich ist. Also ich habe zum Beispiel das letzte, also ich habe einen Teil meines Studiums habe ich auch online gemacht, weil ich einfach nie Vorlesungspflicht oder Anwesenheitspflicht hatte. Und das hat ja auch trotzdem geklappt. Klar war das bestimmt vor 20, 30 Jahren nochmal anders, richtig physisch da zu sein, mit Ausbüchern zu lernen und alles, aber das ändert sich ja. Also wir sind ja auch im Informationszeitalter und das sind ja viele Paradigmenwechsel, die mit einhergehen, die gewisse Dinge ändern und auch zwangsläufig ändern werden. Also wir können nicht davon ausgehen, dass was wir heute als normal empfinden, in 20 Jahren normal ist. Witzigerweise, meine Tochter, die ist in einer Klasse, wo sie mit Erstklässlern in einer Klasse ist. Das heißt, die ersten und zweiten Klassen sind zusammengewürfelt und die dritten und vierten. Und das finde ich halt, das hätte man, wenn man mir das früher gesagt hätte, dass das so ist, hätte ich das niemals für wahr gehalten. Aber heute ist das einfach eine pädagogische Maßnahme, wovon halt gedacht wird, dass sie Vorteile hat, sowohl für die Kinder in der zweiten Klasse als auch in der ersten Klasse. Das zeigt einfach, wie wandelbar die Dinge sind. Wenn man neue Erkenntnisse hat, wenn man geforscht hat. Wer weiß, wie viele Leute jetzt gerade genau darüber forschen, wie wichtig ist es, fixe Räume zu haben? Oder wie wichtig ist es, flexible Gestaltungsmöglichkeiten in Räumen zu haben oder sowas? Und dann wird die Welt in 10, 20 Jahren wieder anders aussehen. Toll finde ich es aber, dass man einfach Möglichkeiten gibt, Freiheiten schafft und ich entscheiden kann, mir ist ein Büro wichtig, dass ich das auch mal zum Beispiel dem Arbeitgeber oder auch meinem eigenen Team, wenn man halt eben ein eigenes Unternehmen hat, mitentscheiden lassen kann, hey, wie findet ihr das? Und dass Leute, die das halt im Grunde noch nicht mehr so mögen, auch wechseln können, woanders hin, wo ein Büro da ist, in der Nähe vielleicht sogar. Viele mögen es ja auch irgendwie mal um die Ecke zu fahren, zu arbeiten. Manche wollen nie ins Büro, die wollen einfach immer für sich in ihrem tollen eigenen Homeoffice sein. Genau, es ist halt unterschiedlich und ich finde, dass halt jeder Geschmack ist unterschiedlich und diese Wahl, die man heutzutage hat, finde ich einfach toll und ich glaube, das wird auch mehr und ja. Das sollte man auf jeden Fall auch so aufrechterhalten, finde ich. Okay, das war mal wieder ein sehr, sehr großer Spaß, mit dir sich einfach mal so zu unterhalten. Also wir haben die Themen nicht ausgesucht, wir haben einfach mal drauf losgeredet. Das finde ich sehr cool. Und ich würde vorschlagen einfach, dass wir uns dann beim nächsten Mal einfach wiederhören.
Ja, auf jeden Fall.
Ciao.